Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Diesmal wieder eine super Sonder-Herbst-Episode, denn wir haben die große Ehre und Freude, direkt von der Frankfurter Buchmesse heute podcasten zu dürfen. Und deswegen sitzt mir physisch gegenüber, mal wieder zur Abwechslung, wie schön das ist, Friedemann.
Das bin ich. Hi Samira. Wir befinden uns in einem Hotelzimmer unweit der Frankfurter Messe, wo wir heute den ganzen lieben langen Tag über unser Buch Erzählende Affen erzählen durften, wir kleinen Äffchen. Und ich glaube, man darf verraten, dass wir gestern Abend anreisten und dann mit dem Ullstein Verlag, unser Verlag, der beste Verlag der Welt natürlich, und sehr vielen netten Menschen und anderen AutorInnen und so weiter vielleicht noch ganz bisschen unterwegs waren, wie es so ist. Buchmesse bedeutet ja, dass alle immer stöhnen, dass sie müde und verkatert sind und dann abends doch nochmal ausgehen. Und deswegen gehen natürlich Grüße raus an alle, die uns kennen und die gestern mit uns auf die diversen Dinge angestoßen haben. Und ja, deswegen war der Morgen ein bisschen zäh. Wir waren beim ZDF beim blauen Sofa. Ich glaube, ich war noch nie so verkatert auf einer Buchveranstaltung. Und dann waren wir bei der FAZ. Das war beides sehr, sehr schön. Und eben noch bei Detektor FM. Und wenn ihr Lust darauf habt, etwas davon zu hören oder zu sehen, dann vertrauen wir an eure Google-Kenntnisse, wenn ihr jeweils beim blauen Sofa vom ZDF bei der FAZ oder eben bei Detektor FM nach uns sucht, dann müsste man uns finden.
Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung und einen ganz lieben Gruß eben an die KollegInnen, die sich mit uns über unser Buch unterhalten haben. Es waren wirklich ganz zauberhafte Gespräche und als wir beide Betriebstemperatur hatten, wurde dann auch alles für alle Seiten angenehm und hörbar.
Irgendwann, wenn wir diesen Podcast wirklich mal umstellen auf so einen Laber-Celebrity-Lustige-Geschichten-Podcast, ja, dann erzählen wir mal die Geschichte, wie wir vorhin beim ZDF durch die Maske gegeistert sind vor der Veranstaltung. Beide noch nicht Herr unserer Sinne oder Frau. Das war interessant. Aber wir sind hier und das ist sehr schön. Und das hat natürlich eine gewisse Komponente, über die wir jetzt auch sprechen wollen, bezüglich der faschistischen Präsenz auf dieser Buchmesse. Mhm. Und wir machen heute eine kurze Episode, sprechen auf jeden Fall aber darüber. Und natürlich über die Geschehnisse im Hause Axel Springer dieser Woche. Sicherlich alle mitbekommen habt, dass der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, zumindest vorerst freigestellt wurde, aka entlassen, nach einigem Hin und Her. Da machen wir uns kurz Gedanken darüber, aber natürlich beginnen wir allein schon mit der physischen Tatsache, dass wir auf dieser Buchmesse sind und andere AutorInnen sich dagegen entschieden haben, zu dieser Buchmesse zu kommen, weil unter anderem ein Stand des sogenannten Jung-Europa-Verlages zugelassen wurde und hier auch wirklich in der Halle stand, kein großer Stand, wir sind dran vorbeigelaufen, aber doch in direkter Nähe zu zum Beispiel ZDF oder FAZ. Mhm. Also keineswegs am Katzentisch, sondern mittendrin, sehr sichtbar und sich einige Menschen deswegen dagegen entschieden haben, zur Buchmesse zu kommen. Und wir haben das natürlich diskutiert, was diese Präsenz von Faschisten für uns bedeutet und haben uns dann dafür entschieden, genau dieses auch zu thematisieren in den Gesprächen. Und das haben wir auch gemacht, wenn man die Gespräche nachhört. Und das werden wir morgen auch nochmal machen. Wenn man sich dafür interessiert, kann man zumindest hören, wie wir versucht haben, das Thema anzuschneiden, weil das unsere Haltung dazu ist. Weil wir es enorm wichtig finden, erstmal ganz grundsätzlich, dass diese Diskussion geführt wird und dass sie dort geführt wird, wo sie ihren Ursprung hat. Nämlich auf der Buchmesse und nicht irgendwo anders, nicht nur im Feuilleton, nicht nur auf Twitter, was auch wichtig ist, aber eben vor Ort, dass die Leute, die vor Ort sind, dem auch nicht auskommen und das nicht ignorieren können, weil es für uns tatsächlich ein unhaltbarer Zustand ist, weil wir es für einen großen Fehler halten, dass diese Leute auf der Messe sein dürfen und weil wir auch glauben, dass die Verteidigungsargumentation der Buchmesse, eine Summe von Schutzbehauptungen nennen, weil einerseits das juristische Argument, diese Leute würden sich sonst oder diese Verlage würden sich sonst in die Buchmesse reinklagen, wenn man ihnen keinen Stand verkauft, wirklich dünn ist, weil natürlich im Endeffekt ein Unternehmen, ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen wie die Buchmesse GmbH, tatsächlich als Dienstleister auftritt für Verlage und denen einfach Standflächen verkauft. Die kommen ja nicht, also es ist ja, wird ja alles nicht zum Spaß gemacht, sondern die Messe verdient ja Geld damit, dass sie Verlagen diese Präsenz, dass sie die bezahlen lässt. Das heißt, In diesem Sinne, es ist ja auch ein faschistischer Verlag, der kommt einfach Dienstleistungsnehmer bei der Buchmesse. Und jeder Dienstleistungsanbieter kann unter gewissen Regeln und Prinzipien, zum Beispiel unter der Wahrung, dass niemand diskriminiert wird, zum Beispiel, kann seine Dienstleistung so anbieten, wie er oder sie möchte. Jeder Friseur, jede Friseurin kann sich seine Kunden zumindest ein Stück weit aussuchen. Mhm. Und selbst jenseits der ganz formal juristischen Richtlinien gibt es natürlich immer einen sehr, sehr großen Spielraum, wenn ich jemand nicht bedienen möchte mit meiner Dienstleistung. Das heißt, ich entscheide schon aktiv darüber, wer bei mir als Messe ausstellt und wer nicht. Das heißt, diese juristische Argumentation, man hätte ja hier gar keine Handhabe gehabt, sondern muss ja akzeptieren, wer sich da anmeldet, halten wir für eine Schutzbehauptung. Und zweitens, und da sind wir beim Stichwort Meinungsfreiheit, was ins Feld geführt wurde, dass es ja wichtig wäre, eben nicht zu zensieren, wobei der Zensurbegriff hier auch schon wieder falsch gewählt ist, weil die Zensur vom Staat gegenüber Presse oder den BürgerInnen passiert, aber nicht, ich kann nicht jemanden anderen zensieren als Privatpersonen oder Unternehmen. Das heißt, es ist schon der falsche Begriff und dass der Begriff der Meinungsfreiheit hier für uns völlig falsch angewendet wird, weil Rassismus und Faschismus und Extremismus keine Meinungen sind, die man am Tisch akzeptieren muss, sondern das sind Ideologien gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die, wenn sie könnten, alle anderen Meinungen unterdrücken und abschaffen würden. Und deswegen hat niemand ein Recht darauf, dass seine Menschenfeindlichkeit irgendwo, ob jetzt physisch oder nur diskursiv, einen Raum bekommt. Und da hätte man im Sinne der eigentlichen Meinungsfreiheit, im Sinne der liberalen, wehrhaften Demokratie ganz verantwortungsvoll sagen können, wenn nicht müssen, ihr habt mit eurem Schrott hier nichts verloren. Punkt.
Und das ist ein entscheidender Punkt, den du sagst, weil man kann nicht mit dem Ehrenwunsch des Wahrens der Meinungsfreiheit argumentieren und gleichzeitig eine Handlung zulassen, die genau diesen Tisch der Meinungsfreiheit gerade willentlich zerstört und zerschlägt mit einer großen Axt und in Kauf nimmt, dass eben aufgrund der Situation des Sachverhalts Stimmen das Gefühl haben, sie könnten sich dort nicht in Sicherheit äußern und verhalten und dementsprechend in Kauf genommen wird, dass diese Stimmen verstummen. Das heißt, man kann nicht sagen, um die Meinungsfreiheit zu wahren, nehmen wir aber in Kauf oder müssen wir gesellschaftlich hinnehmen, dass dann manche Gruppen das Gefühl haben, sie hätten nicht die Möglichkeit, sich zu äußern, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und dieses Scheinargument, zusammengekoppelt mit dem juristischen, ist auch wirklich befremdlich und verstörend. Und auch in der Erklärung der Buchmesse, die wirklich irritierend für uns beide war, auch in der Semantik und Formulierung, und macht einfach deutlich, das Ganze sind so Alibi-Argumente, das Juristische wurde auch widerlegt und dementsprechend stellen wir hier fest, es geht tatsächlich nur um ein kommerzielles Interesse offensichtlich und eben nicht um ein, wie vor sich hergetragen, angeblich ein ihres nobles Ziel der Demokratiewahrung. Und ich möchte noch an dieser Stelle noch ganz privat vielleicht einen Aspekt benennen. Ich hoffe, das ist nicht zu privatistisch in dem Moment oder zu sehr auf die Individualebene gehen. Aber ich habe natürlich mit Friedemann auch darüber gesprochen, eben ob wir hingehen oder nicht oder wie wir uns dazu verhalten, auf einer Messe zu sein, wo Menschen sich nicht sicher fühlen und ob die Geste der Solidarität erfordert, dass man eben diesen Aspekt des Nichtgehens und damit den Boykott teilt, um zu zeigen, ich möchte auch nicht von einer Messe profitieren, wo andere nicht in Sicherheit ihre Werke, ihre Kunst, ihre Arbeit präsentieren können und dadurch eben auch ökonomische Einbuße haben. Und ganz persönlich hatte ich aber das Bedürfnis, eben auch selber als Opfer rassistisch motivierter Gewalt, also auch als Opfer physischer Gewalt von eben einfach Rechtsextremisten, einen seltsamen Trotz in mir, dass ich mich nicht eben von so einem mickrigen, dummen Stand von Menschen irgendwie ideologisch vertreiben lassen wollte und das Gefühl hatte, ich möchte auch da sein, nicht nur um mit Friedemann, mit dir zusammen eben das Thema vor Ort zu thematisieren, wie du es gesagt hast, es dorthin zu bringen, wo es auch angesprochen werden muss und dann auch für die AutorInnen zu sprechen, die eben selber nicht da sein können aus den genannten Gründen, sondern auch, weil ich nicht Angst haben möchte, nicht mehr Angst haben möchte vor Menschen, die so denken, wie sie denken und die mich oder Menschen, die aussehen wie ich oder eben die Autorinnen, die nicht gekommen sind, weghaben wollen. Und deswegen das noch so als private emotionale Komponente der Erklärung, warum es mir ein Anliegen war tatsächlich, unabhängig jetzt von der Geste und von dem, was es vielleicht symbolisiert oder darstellt, dass ich hier bin mit dir, Friedemann.
Und das ist auch völlig richtig so. Und wir hoffen, dass im nächsten Jahr, in dem es ja hoffentlich wieder eine Buchmesse geben wird, die Veranstalter tatsächlich umdenken.
Ja.
Und dass dann diese Mischung aus Boykott, Thematisierung, Diskussion vielleicht rein ökonomisch schon klar macht, es ist viel weniger Aufwand, Faschisten zu verhindern, als sich mit einem Kollektiv der Autorinnen anzulegen, die dann sozusagen auf die Nerven gehen und sagen, so wollen unter den Umständen ist es keine gute Sache. Ich hoffe, dass wenigstens auf dieser pragmatischen Ebene die Botschaft angekommen ist, wenn ich auch auf einer tieferen intellektuellen Ebene verstanden wird, dass Meinungsfreiheit so auf jeden Fall nicht funktioniert. Mhm. Ansonsten muss man aber sagen, es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Alle sind wahnsinnig nett zu uns.
Es ist wirklich es ist angenehm, auf einer Buchmesse zu sein, wenn man ein Buch veröffentlicht hat. Das ist durchaus hilfreich für die Sympathiebekundungen und die Dynamiken. Nein, es ist auch dafür, dass es eine postpandemische Veranstaltung ist. Gestern kam ich ja an und empfand das als sehr traurig. Mein Vergleich war, glaube ich, so ein 70er-Jahre-Flughafen aus Bogota, wo einmal pro Woche vielleicht so eine Cessna abfliegt, weil es einfach so leer war. Oder Lingoliers, vielleicht kennt ihr aber noch den Film von der Stephen King Verfilmung Lingoliers, wo es eben diesen Flughafen gibt, wo die Zeit still steht. So fühlte es sich gestern an, aber jetzt, wo Publikumsverkehr heute da war und auch mehr Menschen, waren wir doch eigentlich ganz, ich zumindest, fast berührt und beseelt und glücklich über die erste richtige größere postpandemische Veranstaltung.
Ja, fantastisch. Und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen Werbung machen. In Zukunft werden wir natürlich auch Auftritte machen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.
Ja.
Einen, den wir auf jeden Fall nochmal bewerben wollen, ist der 9.11. tatsächlich in Berlin. Das ist sozusagen die öffentliche, offizielle Premiere des Buches. Dafür gibt es noch ein paar wenige Karten und über das Pfefferberg-Theater, den Veranstaltungsort selber. Also das könnt ihr nochmal nachgucken, ob da noch was passiert. Und in jedem Fall werden wir weitere Termine nochmal veröffentlichen. Wir freuen uns extrem, selbst auf dieser abgespeckten Messe mit sehr, sehr viel Abstand, wo, wie es so ist bei Messen, nie so eine richtige Veranstaltungsstimmung aufkommt. Selbst da war es schon toll, über das Buch zu erzählen, aus dem Buch zu lesen, was wir auch morgen nochmal machen werden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann langsam aber sicher auch mal in echt sehen können. Weil was mir nämlich vorhin wieder aufgegangen ist, als du es erzählt hast, Samira, in einem Gespräch, dass wir diesen Podcast begonnen haben in der Pandemie.
Ja.
Das heißt, es gibt diesen Podcast unter Nicht-Corona-Bedingungen eigentlich nicht.
Ja, stimmt.
Und wir würden natürlich wahnsinnig gerne auf Tour und lauter Konfetti verstreuen in den Sälen dieser Nation, aber es ging bisher einfach nicht. Das heißt, wir hoffen, wenn wir jetzt demnächst mal ein bisschen präsenter sind, dass ihr dann auch dabei seid, weil man will ja auch mal wissen, wer sich den ganzen Quatsch die ganze Zeit anhört.
Ja, und an dieser Stelle wirklich den liebsten, herzlichsten Gruß an alle, die sich uns vorgestellt haben in Persona und als Piratensender Powerplay Hörer geoutet haben. Oh mein Gott.
Ui, hat gerade geknallt.
enttarnt haben. Und es ist wirklich, ich freue mich über jede Begegnung. Also einen großen Dank an die Personen, die letzte Woche mit uns gesprochen haben über das Buch, über den Podcast. Es ist mir immer eine riesige Freude und ein enormes Vergnügen und Blumen pflücken.
Gut, bevor wir es verlabern, sprechen wir über einen potenziellen neuen Leser für unser Buch, der jetzt sehr, sehr viel Zeit hat, weil er nicht mehr zur Arbeit gehen muss. Und dieser Mensch kam in diesem Podcast schon öfters vor. Ich habe mich daran erinnert, dass eine unserer allerersten Episoden, ich glaube, die erste Episode, die wir benannt haben, nachdem uns Podcast-Profis gesagt haben, ihr braucht Titel zu den Episoden, die hieß I Survived Julian Reichelt. Weil ich, glaube ich, von dem, erinnerst du dich, von dem Panel erzählt habe auf den Münchner Medientagen, wo wir nächste Woche übrigens auch sind, falls jemand dort ist, vor 5, 6 Jahren oder so. Ich glaube, da war er nur Bild-Online-Chef.
Ja.
Ich habe damals die Geschichte erzählt, wie er mir fast in den Hals gebissen hätte auf diesem Panel, weil ich es gewagt habe, sein Angebot und ihn zu kritisieren. Und ich gelernt habe, was für eine aggressive Energie ein Mensch haben kann. Schon, also der hat natürlich überhaupt nichts gemacht. Ja. er war brav, aber wir saßen auf dieser Bühne unter Beobachtung. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie so mein Körper reagiert und wie es so eine Adrenalinausschüttung gibt, weil er einfach in diesen Angriffsmodus umgeschaltet hat und auch schon so von Mimik und Gestik her einfach sehr wie so ein zähnefletschender Terrier auf mich gewirkt hat und auch so natürlich verbal schon aggressiv wurde. Und ich gemerkt habe, also ein bisschen so einen kurzen Einblick gekriegt habe, in was für einer Kultur so jemand groß wird. Also was für eine Kultur muss herrschen in einem Betrieb, jetzt mal ganz wertvoll gesprochen, ob es jetzt die Bild-Zeitung ist oder ein Zoo oder eine Versicherung, ist ja völlig wurscht, aber was für eine Kultur muss da herrschen, damit jemand, der auf so eine Art Kontrahenten einschüchtert, so würde ich es nennen, also der wirklich versucht hat, mich verbal wegzubeißen und mir zu signalisieren, das geht nicht gut aus mit dir, wenn du dich mit mir anlegst. Was muss da für eine Kultur herrschen, dass so jemand Chef werden kann und nicht nur von der Unternehmensführung protegiert wird und intronisiert wird auf einem sehr, sehr verantwortungsvollen Posten, sondern auch von MitarbeiterInnen unterstützt, geschätzt wird und anerkannt wird, einfach als Chef. Und niemand kann in dieser Welt Chef oder Chefin sein, ohne dass die Truppe wenigstens ein Stück weit mitzieht und sei es nur aus Angst. Also irgendwas muss da schon funktionieren. Mhm. Und ich glaube, da werden wir gleich noch drüber sprechen, die Reaktion auch teilweise aus der Bildredaktion zu seinem jetzt Abschied sprechen da auch Bände. Mhm. Und da an diese Folge und an dieses Erlebnis muss ich nochmal denken und wie weit weg ich mich davon zum Glück auch gefühlt habe, dass ich mir in meinem Leben, ob jetzt professionell oder privat, kommt diese Kultur nicht vor, diese Einschüchterung nicht. Und damit sind wir dann jetzt auch beim aktuellen Thema, auch diese Form des Machtmissbrauchs, wie sie ihm jetzt vorgeworfen wird oder nachgewiesen werden konnte, dass er Mitarbeiterinnen, vor allem junge Frauen, die neu in die Redaktion kamen, neu in den Betrieb kamen, ganz gezielt geködert und gefördert hat mit Verantwortung, mit Posten, mit Vertrauen, mit Ressourcen, um sich sozusagen erotisch bei ihnen in Stellung zu bringen, um ein Verhältnis mit ihnen anzufangen und sie natürlich dominieren zu können und manipulieren zu können. Und ich lese das alles, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, man sagt dann immer so, man fiktionalisiert, narrativiert, so sagt, ja, das ist ja wie bei House of Cards oder in dem Fall wie bei Mad Men, so habe ich, ja, muss ich sozusagen nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht so bewerten, aber bei mir geht es genauso, ich betrachte diesen Fall von so weit weg außen zum Glück, damit will ich nicht sagen, weil ich so viel besser bin, sondern weil ich einfach, ich kenne diese Zusammenhänge nicht und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem der Chef sich so verhält, dass über dann junge Mitarbeiterinnen gesagt wird, ja, das ist eine von seinen und es ist völlig klar, was da für eine Masche läuft. Und deswegen kann ich auch keine Schadenfreude empfinden, weil ich gegenüber dieser Kultur einfach so eine Befremdung habe und einfach hoffe, dass die schlimmsten Vermutungen, dass es sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland so geht und sehr, sehr viele Frauen damit zu kämpfen haben. Ich hoffe immer so, hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm, aber du wirst mich erhellen können, wie deine Sicht darauf ist und wie sehr du denkst, dass das vielleicht auch Standard ist, leider in vielen Unternehmen.
Ja, an diesem Vorfall sind, glaube ich, 2 bis 4 Sachen besonders augenfällig. Also einerseits habe ich mich gefragt, ob Julian Reichelt nicht ein Produkt der Bild ist. Also ist das nicht der Chefredakteur, den ein Medium wie die Bild auch irgendwie verdient? Also muss der nicht genau diese Persönlichkeitsstruktur irgendwo zwischen zugekucksten Größenwahn und Selbstverliebtheit und selbstbesoffener Diskursverdrängung irgendwie an den Tag legen, mit diesem komisch autoritären Moment und dem extrem toxisch virilen auch, was im Grunde genommen einfach auch alles Aspekte sind, die Bild lange Zeit nach wie vor auch noch auszeichnet. Also klar, das Bild Seite 1 Girl ist natürlich jetzt nicht mehr da, aber nichtsdestotrotz haben wir eine nach wie vor im Boulevardbereich misogyne Berichterstattung, wenn wir eben zum Beispiel an Familienbeziehungsdramen und dergleichen denken, wie die abgebildet werden aus dem Boulevard und die Frau natürlich dann immer Schuld hat. Und ich dachte, wir haben natürlich einen großen, nicht Schock gehabt, aber schon eine Verblüfftheit oder eine Konsterniertheit, dass so jemand eben diese Position so missbraucht hat, wie er sie missbraucht hat. Und gleichzeitig habe ich mich ja fast ein bisschen geärgert oder gewundert über meine eigene Naivität, weil ich dachte, wer soll denn da sonst, also wie soll denn ein Chefredakteur, das wird natürlich nicht der progressive, aufgeschlossene, extrem sich selbst als Feminist labelnde, liberale, freundliche, auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern seine Typ sein. So. Das das war das, der eine Aspekt. Also ist er auch nicht im Grunde genommen Ergebnisprodukt, aber auch mit Initiator dieses ganzen Konzeptes, sozusagen Bild als Boulevardmedium und dementsprechend auch des Klimas. Mhm. Und das führt uns zum zweiten Aspekt, nämlich den du auch angedeutet hattest, dass man es doch aufziehen muss. Es ist natürlich gerade in so Fällen, die sehr unappetitlich sind oder pikant, sehr einfach, auch bei Robert Murdoch zum Beispiel oder bei Weinstein oder bei Bill Cosby oder sowas, die anders gelagert sind, die Fälle, ich will die gerade nicht miteinander irgendwie gleichsetzen. Aber sagen wir mal, in der Dynamik ähnlich funktioniert haben, was Machtmissbrauch anbelangt, sehr einfach dann sich auf diesen Einzelfall zu stürzen und zu sagen, da ist dieser jemand über seinen Penis gestolpert sozusagen und hat auf extrem pervertierte Art und Weise und aggressive Art und Weise seine Position missbraucht, um seine Libido zu folgen. Aber, und dann kommt dieses komische, seltsame Aber-Moment, eine große Form von Abgrenzung und das ist halt ein Arschloch oder das ist ein Schwein so. Und das sorgt natürlich für einen gewissen Abstand, so als hätte das mit, als wäre das in einem Vakuum entstanden, als wäre das nicht, als wäre das in einem luftleeren Raum einer Arbeitsökonomie entstanden. Und das ist partout nicht der Fall. Also wenn, du hast es gerade gesagt, wir ein Klima haben in der Redaktion, in der Bildredaktion zum Beispiel, wo als normal akzeptiert wird, dass bestimmte Frauen als die vom Reichelt gelabelt werden und alle ziehen mit, alle halten das für eine komplett normale Kommunikation. Oder wenn, wie es auch eben in der Recherche vom Spiegel und vom BuzzFeed-Team heißt, gesagt wird, intern wurde gesagt, wenn eine Praktikantin eloquent und witzig war, dann konnte man die Uhr danach stellen, dass Julian Reichelt ihr nachstellen würde. Und das als offenes Geheimnis bekannt war, dann ist das eine klimaktische Situation eines strukturellen Sexismus innerhalb einer Arbeitsplatzsituation. Das ist dann nicht nur der vollgekokste Typ, der irgendwie zu dicke Hoden hat. Das ist eine ganze Redaktion, welche die Frauen systematisch im Stich gelassen hat mit der Normalisierung dieses Arbeitsplatzsexismus. Und das führt mich zu einem ganz wesentlichen Punkt und den möchte ich unbedingt rauskehren. Vielleicht renne ich auch vermutlich offene Türen ein, weil ich weiß, dass unsere HörerInnen wirklich aufgeschlossen und schlau und toll sind. Aber ich habe das in Gesprächen eben mit auch aufgeschlossenen, schlau und tollen Männern gemerkt, dass der Erkenntnisprozess noch nicht angekommen war. Wir sprachen über Mythos Arbeitsplatz Sex, weil, das muss man auch sagen, es wurde immer betont, die Liaison waren einvernehmlich, auf Freiwilligkeit beruhend, also es gab keine sexuelle Belästigung. Es hat das Compliance-Verfahren ergeben, es wurde niemand sexuell genötigt. Die Dynamiken, die erfolgten, waren wesentlich subtiler. Die Kräfte, die einwirkten auf die Frauen, waren wesentlich unsichtbarer. Die waren nicht externalisiert, nicht verbalisiert im Sinne von, du musst das und das machen, klar, sonst passiert das und das. Aber das sind Prozesse, die internalisiert waren und die eben in diesem Klima entstanden sind. Also nicht in dem Vakuum, was man uns glauben lassen will, sondern in einer Gesamtsituation wirklich. Alle haben da in dem Moment, das muss man so sagen, fast zusammengehalten. Und die Romantisierung von Arbeitsplatzsex oder Arbeitsplatzaffären oder wie es dann auch immer genannt wird, das Techtelmechtel zwischen vor allem einer Person in einer hohen Stellung und Arbeitsanfängerinnen, Berufsanfängerinnen, ist eine Form von gesellschaftlich akzeptierten Sexismus auf professioneller Ebene. Man muss verstehen, dass es nicht ein Standard, ein Normal ist, einer Gesellschaft zu sagen, ja gut, der Chef mit der Krankenschwester oder der Arzt mit der Krankenschwester oder der Chef mit der Angestellten oder die Weihnachtsfeier, die Betriebsfeier, das kennen wir doch alle, das ist doch vollkommen normal. Das ist nicht normal, eine Berufsanfängerin in eine erotische oder romantisch konnotierte Situation zu bringen, wenn man selber in einer Machtstellung ist, weil die Einvernehmlichkeit und die Freiwilligkeit immer vor einer ökonomischen Abhängigkeit dieser beiden betrachtet werden muss. Disclaimer, das bedeutet nicht, dass nicht daraus Ehen, Kinder, Firmen, Marken, was auch immer entstanden sein könnte. Das bedeutet auch nicht, dass nicht auch Frauen, Männer, die auf sie beruflich angewiesen sind, körperlich oder emotional ausnutzen könnten. Und das bedeutet auch nicht, dass das nicht auch in gleichgeschlechtlichen Arbeitsdynamiken, Beziehungen erfolgen kann. Ich bin jetzt hier einfach besonders aufmerksam sozusagen auf den Fall einer patriarchalen oder sexistisch-patriarchalen, heterosexuellen Missbrauchs, Machtdispositiv Ausnutzung und Missbrauchs, weil Berufsanfängerinnen gerne durch das Raster fallen und gesagt wird, das ist sozusagen Berufsrisiko einer Person ohne Arbeitserfahrung. Und das möchte ich gerne aufbrechen. Man darf das nicht verklären, nicht romantisieren. Arbeitsplatzsex ist oftmals ein Mythos und von dem profitiert oftmals eine Seite viel zu viel und eine Seite fällt komplett durchs Raster und das sind meistens die jungen Frauen, Berufsanfängerinnen. Und die muss man einfach mehr schützen. Das sind jetzt Mama Samira Worte.
Ja, also tatsächlich, du hast recht, weil es bei der Bild-Zeitung ist, die Dämonisierung des Ganzen tut der Sache, wird der Sache nicht gerecht. Weil natürlich, es kann natürlich in völlig anderen Betrieben genauso sein. Mhm. Ich glaube, die Grundregel, an die man sich dann erinnern muss, die man abstrahieren kann, ist, niemand sollte Nein sagen müssen, und Klammer auf, sich natürlich immer Gedanken darüber machen müssen, was bedeutet dieses Nein, was hat es für berufliche Konsequenzen. Mhm. Man darf in diesem Beispiel junge Frauen, aber du hast es ja gerade gesagt, es hat jetzt mit Geschlecht oder Gender gar nicht so viel zu tun, aber sie sind nun mal oft dann Männern unterstellt, immer noch. Man darf sie nicht in die Situation bringen, dass sie denken, wenn ich zu dieser erotischen Situation, zu diesem Angebot, zu dieser Avance, vielleicht auch nur zu diesem Innuendo, zu diesem zwischen den Zeilen, zu diesem Flirt, wie auch immer, was passiert, wenn ich Nein sage? Mhm. Diese Abwägung, dann ist es schon zu spät eigentlich. Mhm. Es darf gar nicht erst so weit kommen. Und wenn, dann muss vorher eine Kultur herrschen, die ganz klar sagt, Nein ist genauso gut wie Ja. Es gibt dadurch keine Konsequenzen.
Exakt, ja.
Weil sonst läuft man natürlich immer Gefahr, dass vielleicht auch eine wahrgenommene oder gefühlte Konsequenzen Menschen schon davon abhalten können, ihre sexuelle Selbstbestimmung durchzuziehen. Punkt. Ich als Mann habe mir tatsächlich... machen wir darüber tatsächlich Gedanken und wir haben ja auch schon eine Sonderdoppelfolge zum Thema Männlichkeit mal gemacht, wo wir auch über solche Sachen gesprochen haben. Und ich finde es tatsächlich nicht nur dringend notwendig, sondern auch intellektuell einfach sehr reizvoll, immer wieder darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich für ein Mann sein? Also, was ich nicht sein möchte, das ist immer relativ leicht abzugrenzen oder zu formulieren. Aber ich als dann auch noch weißer, heterosexueller Cis-Mann, das heißt als absoluter Vertreter einer Mehrheits- und Machtsgesellschaft und Gruppe innerhalb der Gesellschaft, wenn ich sage, ja, diese alte, schwitzige, patriarchale, ekelhafte, onkelige Übergriffsmännlichkeit, die kann weg, okay, aber was so, ne? Und es ist ja, was kommt danach? Und das... das kann man ja erstmal kühl erkennen, dass das natürlich auf eine Art auch eine Lücke lässt. Mhm. Dass man fragt, okay, ich will nett, ich will kommunikativ sein, ich will empathisch sein. Ja, okay, das wollen wir alle. Mhm. Aber was ist spezifisch vielleicht auch männlich daran? Und den ersten Punkt, den ich für mich festhalte aus dieser Woche, ist nochmal genauer auch zu formulieren, warum gibt es diese Männlichkeit? Was bringt es einem Julian Reichelt oder anderen? Außer natürlich dem reinen mechanischen, libidinösen Akt der Triebbefriedigung. Und ich glaube, das wissen wir inzwischen aus all diesen Diskursen längst, das ist nur ein ganz kleiner Teil des Benefits, den er daraus zieht. Und es geht natürlich auch um eine Machtdemonstration. Mhm. Es geht auf mehreren Ebenen darum zu zeigen, ich bin das absolute Alpha-Tier. Niemand darf sich das rausnehmen, so wie ich. Und ich mache es natürlich auf einem Feld der Intimität und der Verletzlichkeit. Ich könnte auch in die Redaktionssitzung gehen und sagen, jeder gibt mir jetzt 100 Euro oder fliegt raus. Es würde vielleicht funktionieren, aber es ist natürlich nicht so intim. Es ist banaler. Mhm. Und es wertet mich natürlich in meinem Status nicht so auf. Dann habe ich zwar 2.000, 3.000 Euro, aber habe mir viele Leute verprellt. Aber wenn ich eben genau in dieser erotischen Grauzone operiere, kann ich immer wieder ganz deutlich machen, in der Hierarchie bin ich die Nummer 1, weil ich kann diese jungen Frauen so ausnutzen und ihr müsst alle mitmachen und ihr entscheidet euch jeden Tag wieder mitzumachen. Und das ist natürlich dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung von Führung, von Führungsanspruch. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da auch reflektiert, das muss nicht immer was mit Sex zu tun haben und es muss nicht immer, wie du gesagt hast, zwischen alten Männern und jungen Frauen sein, sondern grundsätzlich, wo zeige ich als Mann ein Dominanzverhalten, um eigentlich meine Bedeutung zu sichern? Und wie kann ich sie anders sichern? Was sind andere Quellen der Bestätigung? Wenn ich, und das wollen wir alle, jedes Exemplar der Spezies Mensch möchte das, wenn ich in einer Gruppe funktionieren möchte und ich möchte da eine gute Rolle gut spielen und vielleicht ist es mein Anspruch sogar, eher eine Führungsrolle auszufüllen oder einen Ton anzugeben oder in einem gewissen Sinne Vorbild zu sein oder voranzugehen, das ist ja legitim an sich. Wie kann ich diesen Anspruch manifestieren und zeigen und ausverhandeln und vielleicht auch mal revidieren und wiedergewinnen, ohne diese Übergriffigkeiten und ohne diese Dominanz? Und ich glaube, je weiter man es abstrahiert, desto mehr ertappt man sich dabei, dass man denkt, naja, in ganz kleinen Bereichen war ich vielleicht auch schon mal so und habe die falsche Quelle angezapft und an der falschen Stelle gezeigt und sei es nur, indem ich jemand ins Wort gefallen bin, indem ich jemand überstimmt habe, indem ich lauter gesprochen habe als jemand. Das kann ja auf ganz verschiedene Arten sein, auf anderen Feldern, wo ich eben genau diese Dominanz nicht ablegen konnte oder nicht reflektiert habe. So, das finde ich eigentlich auch einen guten Auftrag, dass jeder Mann sich fragt, so, wo war ich schon mal Julian Reichelt? Und dazu muss ich eben nicht sexuell irgendwie übergriffig gewesen sein. Und zweitens, ganz, ganz, ganz wichtig, weil es immer noch zu wenig passiert und darauf hast du ja auch abgestellt, wo ermögliche ich es den Julian Reichels dieser Welt so zu sein? Wo müsste ich eigentlich längst einschreiten und wo tue ich es aus falscher Freundschaft noch nicht? Und auch da das Narrativ so ein bisschen umzudrehen und dann nicht zu sagen, ja, das ist dann ein Verrat an diesem Mann. Oder ich versuche zu punkten bei Frauen, weil ich mich dann als Feminist geriere. Sondern ein bisschen grundsätzlicher ist zu fassen, auch zu sagen, wir profitieren tatsächlich alle davon. Und auch diese dominanten Männer, glaube ich, leiden oft sehr stark unter diesem Minderwertigkeitskomplex, der sie dazu bringt, dieses Dominanzverhalten so hypertroph, so übersteigert, so größenwahnsinnig wie zum Beispiel eher auszuleben. Wenn man es schafft, diese Kulturen zu transformieren zu etwas anderem, von dem ich immer noch nicht so genau weiß, was es ist, dann allein schon das laut darüber nachdenken, das lohnt sich. Das führt zu einem besseren Zustand für alle, auch für die, die Angst davor haben, von ihrer Dominanz abzugeben.
Ja, vor allem dein wesentlicher Satz, es profitieren noch alle davon. Weil es gibt nach wie vor auch noch immer diese Befürchtung, entweder, also ganz banal, so die Lustfeindlichkeit oder sowas, oder insgesamt wird das Machtgefälle, Machtspiele, das Austarieren damit sofort unterdrückt und das sei aber Teil, diese Form von Reibung sei nicht nur Teil einer jeden Arbeitsplatzdynamik oder einer gesellschaftlichen Situation, sondern auch Teil der Reifeprozesse einer jeden Person. Dass sie sich bewährt, zum Beispiel gegen jemanden, der dann. Und das halte ich, also das ist für eine Mehr, das ist so, ja. So if you can't stand the heat, then get out of the kitchen. Ja. Das ist so eine bescheuerte, riesige Betrachtung dessen, die auch eigentlich meistens so von Menschen kommt, die eben gerade von der Situation, so wie sie ist, eher profitieren und eben Angst haben, nicht mehr davon zu profitieren. Und ich glaube, das muss die Arbeit sein, also dass man zum Beispiel ein Mentorenverhältnis oder ein Mentorinnenverhältnis haben kann und in hierarchisch aufgebauten Strukturen absolut funktionieren, existieren und arbeiten kann, kollegial arbeiten kann, auch mit Affekten arbeiten kann. Es geht ja auch nicht um die Tötung aller Zwischenmenschlichkeit oder so oder jeder Form von Emotionalität und wie gesagt Arbeitsplatzdynamiken, sondern auf eine Art, in der man nicht in Kauf nimmt, dass Schäden passieren um der eigenen Selbstprofilierung willen und man einfach dankend annimmt, dass man davon profitiert, weil es bisher noch keiner moniert hat. Das ist die Herausforderung. Oder was heißt Herausforderung? Aber das ist die Arbeit.
Ja, und ich glaube auch, wenn man sich als, wie soll man das nicht schwitzig ausdrücken, weil du gerade gesagt hast, der Vorwurf der Lustfeindlichkeit, warum der Quark ist, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich möchte, dass Innuendo, Flirts, Grauzonen da sind und die sind ja spannend und die machen vielen von uns Spaß und es ist so, funktioniert nun mal Anbahnung und wir sind keine eindeutigen, super expliziten Geschöpfe, sondern wir funktionieren über das zwischen den Zeilen und das Spiel auch damit. Wenn ich das möchte, und ich würde jetzt sagen, ich möchte, dass das möglich ist, so, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der das komplett rausgekürzt ist, weil alle wahnsinnig vorsichtig sind, die sogenannte klinische, aseptische Gesellschaft, in der möchte ich auch nicht leben. Aber dann muss ich mir schon die Mühe machen, darüber nachzudenken, wenigstens laut, in welchem Kontext, in welcher Art von Kultur, sei es Unternehmenskultur, sonstige Populärkultur, Clubkultur, whatever, ist das möglich? Ist es gut möglich und für alle gut möglich? Exactly. Weil one seen cannot be unseen. Wir werden zum Glück nicht mehr dahin zurückgehen, dass die eine Hälfte, grob geschätzt, der Menschheit einfach zu akzeptieren hat, was die andere Hälfte der Menschheit für Regeln setzt. Diese Zeiten sind vorbei. Ein für alle Mal vorbei. Das ist vielleicht im Verlag Axel Springer noch nicht so ganz angekommen, aber diese Kulturen fallen, und zwar zu Recht, eine nach der anderen. Was ist die Alternative? Was können wir für eine Kultur schaffen, und ich glaube, es geht, und es ist gar nicht so schwer, wir haben nur noch nicht angefangen, darüber nachzudenken, in der eben all das gut möglich ist und sich alle wohlfühlen und man dann wieder miteinander tanzen kann. Und diese Aufgabe liegt nun mal jetzt bei den Männern, weil sie immer davon profitiert haben, dass sie die Regeln gemacht haben. Dieses alte Regelwerk fällt und wir sind jetzt dran, uns neue Regeln auszudenken, die für alle in Ordnung sind.
An dieser Stelle, weil es einfach gut passt, möchte ich noch Bombshell empfehlen als Film, der das ganz gut abbildet. Genau, diese auch Unsichtbarkeit der Dynamiken. Das ist manchmal sehr schwer, ist genau zu erklären, was eigentlich das Problem ist, wenn die Personen, also meistens eben Menschen, die sich als Mann identifizieren, nicht verstehen, was man genau für ein Problem hat, wenn man versucht, es zu erklären. Und das wurde auch in The Assistant sehr, sehr gut dargestellt. Und diese Uneindeutigkeiten, die aber da sind und denen auch Glauben geschenkt werden muss, wenn sie adressiert werden, auch wenn sie dann für eine Person, meistens eben Mann, nicht so evident sind, nicht so sichtbar. Wie sagt man im Fußball, Ball in ihrem Spielfeld haben, was das angeht.
Ja, tatsächlich.
Eine Fußballmetapher.
Super, wenigstens eine. Und dann müssen wir der Vollständigkeit noch halber sagen, natürlich, dass der Chef von Axel Springer namens Matthias Döpfner eine sehr lange Videobotschaft zu diesem Fall veröffentlicht hat, ohne sich einmal bei den Leidtragenden dieser ganzen Affäre zu entschuldigen. Wie auch immer man das jetzt genau definiert und welchen Blick man darauf hat, dass das nicht passiert, zeigt uns ja, dass wir noch ganz, 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 ganz am Anfang stehen.
Hat er heute ergänzt, genau. Nach Kritik an dem ersten Video. Aber an dem Video fand ich auch interessant, die zwei Formulierungen. Insgesamt sehr ehrlich dann, dazu kann man den Text von Stefan Kutzmann über dem Spiegel sehr empfehlen. Er zerlegt diese ganze Rede auch auf sehr lesenswerte Art und Weise. Aber ein Satz blieb mir hängen, als er sagte, das ist kein Problem des Springer Verlages, das ist ein Problem der Bildredaktion. Das heißt, selbst wenn Matthias Döpfner war, vielleicht auch als Bauernopfer, aber er war gewillt zu adressieren, dass das nicht nur ein Mann war, sondern eine ganze Redaktion, die eben klimaktisch ein Problem darstellte. Und ich würde sagen, er hat versehentlich fast was Richtiges gesagt. Deshalb, weil es eben natürlich doch ein Problem ist des ganzen Verlages. Also er kann da nicht so tun, als habe der Springer Verlag, als habe die Bildredaktion mit dem Springer Verlag plötzlich nichts mehr zu tun. Und es sei irgendwie der peinliche Onkel, von dem man sich gerade distanziert und so tut, als sei man nie verwandt gewesen. Genau, und die Entschuldigung bei den betroffenen Frauen hat er tatsächlich heute jetzt noch nachgereicht. Es passiert etwas. Aus welchen Gründen auch immer.
Was haben wir aus der Sache gelernt? Julian Reichelt ist ein sehr, 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 sehr kleiner Mensch. Und auch wenn ich keine Schadenfreude darüber empfinde, dass er jetzt seinen Job verloren hat, empfinde ich eine gewisse, kann man sagen, nicht Genugtuung, sondern eine gewisse Richtigkeit, ein Einrasten. Da ist ein Puzzlestück irgendwo reingefallen. Ich sage, ein Mensch, der so viel Schlechtes in die Welt bringt, muss in einem vereinfachten Welt- und Menschenbild auch selber Schlechtes in sich führen und in seinem direkten Umfeld anrichten. Und dass das auf eine jetzt in einer gewissen Kongruenz ist, beruhigt mich dann schon, weil man sich ja oft gefragt bei solchen Leuten, was genau stimmt nicht mit ihnen? Sehen sie es nicht oder sehen sie es und tun es trotzdem? Und da haben wir jetzt ein bisschen dazu gelernt, dass er einfach unfassbar klein ist und sich größer machen wollte. Und damit ist jetzt Schluss.
Ja, und an dieser Stelle noch zwei Sätze. Es ist keine Häme, es gerecht zu finden, wenn jemand Konsequenzen für seine Taten und Handlungen erfährt. Das ist das Prinzip einer Demokratie und ein Gerechtigkeitsempfinden. Aber das ist nicht unbedingt irgendeine Form von stumpfen Triumph oder eben Schadenfreude, wurde ja auch gesagt, oder Häme, sondern eher ein Freuen für die betroffenen Frauen, dass eben dort irgendeine Form von Konsequenz erfolgte. Und
das Hoffen, dass das natürlich auch ausstrahlt.
Exakt.
Und sich vielleicht der ein oder andere Mann zurückhält.
Exakt. Und dass da aber ganz gerne mal eine Täter-Opfer-Umkehr erfolgt oder dass gesagt worden ist, er musste gehen aufgrund der Berichterstattung, nicht er musste gehen aufgrund seiner Handlung, zeigt natürlich auch, wie wie geschlossen hermetisch die bildredaktionelle Welt ist, die nach wie vor nach diesen Prinzipien zu funktionieren scheint.
Und die weint aufgrund seines Abschieds live im eigenen, von niemand beachteten Fernsehen. Und ich glaube, mehr muss man zu dem Fall nicht sagen. Wir beide beenden jetzt dieses Gespräch langsam aber sicher, weil wir auf eine sehr illustre Veranstaltung gehen dürfen können müssen. Willst du es erklären, wo wir heute Abend eingeladen sind?
Wir berichten genau nächste Woche, wie es war, aber es hat mit einem Schiff zu tun. Und
we're on a boat. Wir sind tatsächlich auf, wie heißt es denn? Heißt es Literaturschiff?
Ich weiß es, fantastischer Name.
Und wir gerade ausgedacht. Es ist, wir sind auf einer Bootsparty, Soiree, Empfang, Abend.
Aber das klingt so total cool. Also wenn ich das jetzt hören würde, würde ich denken, ja, ist doch, was stellen cool, die sich so an? Aber ihr habt die Einladungen nicht gesehen.
Wir wollen es eigentlich ein bisschen lustig, wollen wir es schon mal. Nein, es ist tatsächlich das Boot der deutschen Literaturhäuser.
Ja, genau.
In jeder größeren Stadt gibt es ein Literaturhaus und es gibt einen Verband. Natürlich, es gibt wahrscheinlich einen Verband der Sockenträger, Verband der Frischluftliebhaber. Und es gibt natürlich auch einen Verband der deutschen Literaturhäuser. Und die haben uns eingeladen und noch diverse andere Menschen, um auf ihrem Boot heute Abend zu feiern, was dann über den Main schippert, bei ungefähr 8 Grad und sehr starkem Wind.
Ja.
Und drückt uns die Daumen, wenn nächste Woche keine Folge erscheint, dann sind wir vom Boot geweht worden oder in den großen Champagnerkübel gefallen oder mal gucken, was da passiert. Ich habe ein bisschen Angst, du auch?
Ich auch, ich habe große Angst. Ich habe große Angst, aber wir stellen uns diesen Ängsten und
wie es unsere Art ist.
Versuchen sie zu wirken, als seien wir ernstzunehmende Sachbuchautoren.
Das schaffen
wir. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dann.
Ja, ciao. Schöne Grüße. Erzählende Affen.
1st Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!